my own.
Radio frei.
Ein wunderschönen guten Abend zu Destroy Gallery mit SPU Sirene an den Tables. Und ja, wir haben uns gedacht, wir machen mal wieder eine Sondersendung. Ja, und da stellen wir mal wieder ein Buch vor. Das Buch heißt Leck mich am Leben. Herausgeber ist Frank Willmann. Frank Willmann hat auch schon andere Bücher rausgebracht, zum Beispiel Satan, kannst du mir noch mal verzeihen. Dieses hat er zusammen rausgebracht mit Anne Hahn. Und ebenfalls diese Anne Hahn hat eine Geschichte in dem Buch geschrieben, Leck mich am Leben, die heißt Poker auf dem Altar, Punk in der DDR. Und diese Geschichte hat Ella Guru rausgesucht. Ich habe gesagt, komm, nimm mal das Buch mit, wir machen noch eine Sondersendung darüber und du suchst meine Geschichte raus. Und ja, ich werde das so ein bisschen musikalisch unterlegen und Ella Guru wird dann vorlesen. So, jetzt geht's los.
Disteln so hoch wie ein Mann. Disteln mit spitzen Zacken dran. Disteln so hoch wie ein Mann. Diese Zeilen brüllte Dieter Otze Ehrlich, Bandleader, Sänger und Texter von Schleimkeim, Anfang der 80er Jahre durch eine kleine Thüringer Kirche und drosch dazu sein Schlagzeug. In vielen evangelischen Kirchen der DDR trafen sich Punks und Hippies mit den Kirchengängern der jeweiligen Gemeinde, um Vorträge, Lesungen und Konzerte mitzuerleben oder selbst zu gestalten. Strickende Omas neben stachelhaarigen Widerborsten. Mit Spaß und Raffinesse installierten die Ostpunks Botschaften in ihre Texte. Punk in der DDR war geprägt von Freiraumsuche und Selbstbehauptung, die, anders als in westlichen Nachbarländern, oft in die Kirchen führte. Punk zu zeigen, Punk zu leben, war freiheitsgefährdend. Den schützenden Fittichen einiger mutiger Kirchenarbeiter standen Spitzel und ihre geheimdienstlichen Auftraggeber gegenüber, lauerten Heim, Gefängnis, Armee oder Ausweisung auf die aufmüpfige Jugend. Dennoch veranstaltete sie von 1979 bis 1989 einen schillernden Krawall, der sicher nicht den Zusammenbruch des Kulissenstaates DDR herbeigeführt hat, aber vielleicht zu einer nervösen Balance des Systems beitrug, die schließlich nicht mehr zu halten war, wie Henrik Gericke formuliert.
We'll be right back.
Ja, das war die Zucht live 1985. Und wer nicht weiß, wer die Zucht ist, das ist sozusagen die Präart. Und ja, der Song hieß Zucht und Ordnung. Und nun liest Ella Guru weiter aus dem Buch vor Leck mich am Leben. Ja.
Generation Punk. Subkultur im Osten bedeutete weniger, die Gesellschaft ändern zu wollen, sondern den Ausbau des eigenen Freiraums. Die distanzierte Generation der zwischen 1960 und 1975 Geborenen passte als erste Mediengeneration Impulse westlicher Subkulturen den ostdeutschen Verhältnissen an. Sie schuf sich eine neue politische und kulturelle Öffentlichkeit, verbunden mit einer radikalen Distanz zu den Herrschaftsstrukturen. Die Generation der DDR-Punks lässt sich daher als ganzheitlich distanzierte Generation bezeichnen, wie Katharina Gajdukova und Dirk Moldt begründeten. Christoph Tannert äußert etwas salopper. Punk war das Ausrufezeichen eines Generationenwechsels auf der Staats- zu wie abgewandten Seite der DDR-Wirklichkeit. Die Frage, wer und was wann als Punk zu bezeichnen war, ist längst nicht ausreichend definiert. Zwischen Künstlern und Szene-Punks gingen die Meinungen weit aus und gegeneinander. Innerhalb der Punk-Szene konnten der Monat, der Tag des ersten Auftretens, der Senkel und der Schuh Gräben schaffen. Fakt ist, vereinzelte Vertreter tauchten seit 1977 auf den Straßen der DDR auf und waren in ihrem Erscheinungsbild nur mit Aliens vergleichbar. Der erste Ostpunk war Major, ein Mädchen aus Berlin. Während die Zeitung Junge Welt und andere Meinungsvollstrecker noch tönten, Punk habe keinerlei Einfluss auf die DDR, da er nur im gesellschaftlichen Kontext zu verstehen sei und unseren sozialistischen Normen für Moral und Ethik widerspreche, eroberte Punk ostdeutschen Boden. Anders als in Westeuropa, wo Punks ein popkulturelles Phänomen mit politischen Ursachen darstellten, waren sie nach Henrik Gericke in der DDR ein politisches Phänomen mit popkulturellem Hintergrund.
waren die Toten Hosen mit Warten auf dich. Und Ella Guru wird jetzt gleich mal weiter vorlesen.
Die westdeutschen Punks traten als Folie in Erscheinung. Aus der Zeitschrift Bravo kopierten bzw. improvisierten die Ostpunks Kleidung und Accessoires ihrer Vorbilder. Auf Müllkippen suchten sie ihre ersten Lederjacken, bemalten oder beklebten sie, bastelten Badges, hörten Radio, nahmen Kassetten auf, gründeten Bands. Sie verweigerten sich früh dem Bildungssystem oder wurden daraus ausgeschlossen. Folglich ergriff beinahe jeder zweite jugendliche Aussteiger einen handwerklichen Beruf und jeder dritte konnte sich für ein paar Mark seine eigene Bruchbude leisten. Die frisch geschlüpften Punks erkannten und erkundeten einander. Sie hielten zusammen wie Musketiere in einer feindlich gesonnenen Welt, trafen sich auf Markt- und Rummelplätzen, erkämpften sich Zutritt in Diskos und Kneipen, feierten in Buden und auf Böden. Auftrittsmöglichkeiten gab es für die Band so gut wie keine. Proben in Kellern und Wohnungen wurden zu Konzerten ausgeweitet. Systemferne Rockmusik nahm in den Anfangsjahren zu Beginn der 80er eine besondere Stellung ein. Eine Band war mehr als nur eine Band. Sie bot Randgruppen Identifikation und mobilisierte aktionistische Sammelbewegungen jenseits musikalischer Harmlosigkeit.
Ja, das war Atonal mit Egal. Der Song ist von 1988 und die Band kam aus Freiberg. So, jetzt wird Ella Guru gleich das nächste Kapitelchen weiterlesen.
Die erste Welle, Schleimkeim bis Wutanfall. In der Aufbruchsphase von 1979 bis 1983 entstanden Punkgemeinden um die Bands der ersten Stunde. In Berlin zum Beispiel um Planlos, Koks, Rosa Extra und Namenlos. In Leipzig um Wutanfall, in Magdeburg um Restbestand und Vitamin A, in Weimar um die Madmans und Ernst F. All Creepers, in Erfurt um Schleimkeim, in Rostock um Virus X, in Eisleben um Müllstation und in Dresden um Rotzjung Paranoia. Die Zahl der Punks, Aussteiger, Freaks und Eigensinnigen stieg an. Sie sahen sich in ihrer ablehnenden Haltung gegen den Staat bestätigt, von dem sie sich innerlich längst verabschiedet hatten. Insgesamt blieb ihre Zahl überschaubar. Lediglich 5% der DDR-Jugend waren subkulturellen Gruppierungen zuzurechnen, die konsequent den Ausstieg aus den bestehenden Strukturen vollzogen. Punkmusik made in GDR variierte in Art Punk, der sich aus Verknüpfung mit der Kunstszene entwickelte und vor allem an den Universitäten verbreitet war, deftigem Punkrock und Funpunk. Art Punk bot intellektuelle Texte, Poesie und Klangmalerei. Die künstlerische Opposition hatte sich seit dem Ende der 70er Jahre ein subkulturelles Netzwerk aus unabhängigen Galerien und Zeitschriften geschaffen, das den Punk fugenlos integrierte. Intellektuelle und Künstler sahen im Punk eine Möglichkeit, Emotionen freizusetzen und Radikalität auszudrücken. Für Bands wie Rosa Extra und Zwitschermaschine bildete Punk ein künstlerisches Ausdrucksmittel, bei Einzelnen auch eine Provokation als Durchgangsstation zur Ausreise.
Was mir deine Schleuder, ist dir meine Waschmaschine.
Punkbands spielten zu Ausstellungseröffnungen und Künstler und Künstlerinnen interessierten sich umgekehrt für das ästhetische Konzept der Punkkultur. Punk funktionierte als Kitt zwischen Keller und Künstleratelier, so Christoph Tannert. Punk als Lebensgefühl einer sich distanzierenden Generation. Liedermacher waren out, Dichter griffen zum Mikrofon. Der kleinste gemeinsame Nenner war von gigantischer Größe, denn der Feind galt als ausgemacht. Zwischen den Polen Art Punk und Punkrock bewegte sich Fun Punk, welcher mit dadaistischen Aktionen, Spaßkonzerten und Performances von sich reden machte. Punkrock zeichnete sich durch Schnelligkeit, Aggressivität und Einfachheit aus. Im Gegensatz zu den Texten der Art- und Fun-Punk-Bands, die sich einer Interpretation zu entziehen versuchten, äußerten sich Kapellen wie Müllstation, Schleimkeim, Namenlos und Wutanfall unzweideutig.
Aufmachen, ich spreche der Sicherheitsdienst der Deutschen Demokratischen Republik.
So heißt es beispielsweise im MFS-Lied von 1983 bei Namenlos. Ich sitze zu Hause bei einer Flasche Bier, im Radio klimpert ein Punkklavier, dann zünd ich mir eine Karo an und wichs meiner Käthe auf die hohle Hand. Refrain, aufgepasst, du wirst bewacht vom MFS. Nach drei Strophen lautet der Abschlussrefrain, aufgepasst, du wirst bewacht vom MMFFSS. Ähnlich unverblümt textete Otze von Schleimkeim: Ich schäme mich schon lange nicht mehr für meine Heimat, die DDR. Die westdeutschen Touristen sind alles nur Faschisten. Das soll nicht heißen, wir sind Kommunisten, wir sind Anarchisten. Wurde der eingangs zitierte Text »Mein Garten« durch die Stasi lediglich als Äußerung einer dekadenten Lebensauffassung der Punks wahrgenommen, der völlig sinnlos sei und der Erläuterung durch die Verfasser bedürfe, war letztere Aussage eindeutig. Die Bands besangen ihren Alltag, Probleme in der Schule, mit Lehrmeistern, Polizei, Gastwirten und Kleingärtnern. Planlos schilderte in einem Song von 1981
Vom Anfang hat es geklappt. Wir sind alle dran geschürt, ich bin jetzt normal. Und da haben wir alle den, alle Toro, alle. Oh,
Überall, wohin es dich führt, wird dein Ausweis kontrolliert und sagst du einen falschen Ton, was dann geschieht, du weißt es schon. Die Band Wutanfall beschrieb im Song Leipzig in Trümmern, der zur Punkhymne avancierte. Die Frau, die sich zur Messe auf die Straße stellt, gibt's hartes Geld, was fünffach zählt. Die VP bittet um Mithilfe der Bürger und in den Kneipen stößt man an auf den Führer.
Leipzig City, kalte verdreckt, hessische Häuser hinter Fassaden versteckt. Ohne Gewandhaus, die City wird fein, woanders fallen die Wohnungen ein.
Yeah,
Bank hatte sich bis 1903. Punk hatte sich bis 1983 als untergründiges Synonym etabliert, die Party Totalitär war am Laufen. Punk im Osten war männerdominiert, vulgärer Sexismus Tagesordnung. Christoph Tannert erkennt aus der damaligen Abgrenzung männlicher Prenzlauer Bergschriftsteller gegenüber weiblicher Punkkunst eine Nachwirkung bis heute. Auch deshalb steckt so wenig Punk in den bis heute vorgelegten Anthologien und Nachschlagewerken der DDR-Subkultur. Ronald Galenza stellte 2009 fest, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen innerhalb der Subkultur ist weitgehend unbeschrieben und wäre ausführlicher Betrachtungen wert. In Ost-Berlin spielten bei den Bands Namenlos, Die Firma, Kein Talent, Klick und Aus und Expander des Fortschritts Frauen auf, während sie in der sonstigen Republik oft lediglich als Groupies fungierten.
Ja, das war Die Firma mit Mensch, du bist allein.
Eine der Punkfrauen der ersten Stunde, Angela China Kowalczyk, legte in mehreren im Eigenverlag publizierten Erinnerungen ihre Jugend als Punkmädchen in Ost-Berlin dar. China, deren Markenzeichen eine alte Oma-Handtasche und ein langer Ledermantel waren, sammelte unter anderem Interviews mit damals bekannten Punkfrauen wie Subs, Major und V1, die ihre Wohnungen zu Szenetreffs machten. Sie erzählt vom Herumvagabundieren, Übernachten in kalten Hausfluren, Stylingfragen, Alkohol- und Drogenexzessen, einer Zwangsabtreibung, sexuellen Übergriffen und Konflikten mit der Staatsmacht. Immer wieder schildert sie die Erfahrung, sich in einer feindlichen Umgebung durchsetzen zu müssen, zu der für sie teilweise auch die Punkszene wurde. Die Autorin vermittelt das Bild einer Straßenkinderszene im Sozialismus, die sich aus den sozialistischen Normen herauskatapultiert hatte.
Thank you.
Ja, das war Namenlos mit Frustration. So, und nun macht Ella Guru weiter.
Schutzraum Evangelische Kirche. Seit 1968 hatte sich die Evangelische Kirche der DDR für Hippies geöffnet. Ihre Bands erlebten Auftritte innerhalb der Bluesmessen und bei Friedenswerkstätten. Ende der 60er Jahre lud Walter Schilling unangepasste Jugendliche in seine Gottesdienste nach Braunsdorf in Thüringen und erfand damit die offene Arbeit der Evangelischen Kirche, die sich an konfessionslose Jugendliche richtete. Nach dem Vorbild des Thüringer Modells erschloss die offene Arbeit in vielen Großstädten eigene Räume. Ab Anfang der 80er Jahre nahmen Punks diesen Freiraum wahr und frequentierten die offene Arbeit. Die Probleme, die zwischen der Hippie-Generation und den in die bestehenden Gruppen hereinplatzenden jüngeren Punks auftraten, führten in einigen Regionen zum Herausdrängen einer der Gruppen aus den kirchlichen Räumen. In der Berliner Pfingstgemeinde wurden die Hippies aus der evangelischen Sozialarbeit gedrängt, in Erfurt dagegen die Punks, während in Dresden die Hippies die Aufnahme der Punks verhinderten. Ohne die Diakone und Pfarrer, die oft gegen den Widerstand der eigenen Oberen Raum zur Verfügung stellten, Hilfe für Verfolgte praktizierten und Konzerte ermöglichten, hätte Punk im Osten vielleicht nicht durchgehalten. Trinkende und pogende Punks vor dem Altar waren ebenso möglich wie Plakatmalende und Konspirierende. Ab 1987 bildeten sich unter den Kirchendächern Antifa-Gruppen, wurden die ersten Demos und Hausbesetzungen geplant.
Hey Jungs, holt die Perle! wie so oft in unserem Alltag, leider notwendig. Das Auf- und Abschwellen der Sirene ist akustisch allen Bürgern bekannt. Welches Verhalten ist notwendig? Was hat jeder zu tun? Diese Fragen müssen schnell und richtig beantwortet werden. Zweckmäßiges Verhalten und Handeln wird erforderlich. Hören Sie konzentriert zu. Bedenken Sie dabei, dass richtiges Verhalten in Gefahrensituationen, die den Bürgern durch die Auslösung der Sirenen signalisiert werden, ein unverzichtbarer Schutzfaktor ist. Diszipliniertes, ruhiges und besonnenes Verhalten und Handeln sowie kameradschaftliche Hilfe sind wichtige Bedingungen, um Leben und materielle Werte zu schützen.
Einen wunderschönen guten Abend noch zu Destroy Gallery. Ihr seid hier mal wieder bei ein Special gelandet, denn es geht hier um das Buch Leck mich am Leben, Punk im Osten. Herausgeber ist der Frank Willmann und der hat verschiedenste Autoren gefragt, ob sie nicht eine Punk-Geschichte schreiben wollen, die in der DDR handelt. Und meistens waren es auch selber Aktionisten aus der ehemaligen DDR. So, und ich habe eben die Aufgabe, das ein bisschen musikalisch zu untermalen. Und wir sind gerade in dem Teil von Anne Hahn und der heißt Poker auf dem Altar, Punk in der DDR, und Ella Guru liest hier immer schön vor. Und jetzt geht's weiter mit ihr.
Republik, Flucht nach innen. Punk in der DDR war stark politisiert und tabuisiert. Zu viel Zukunft hieß für Punks keine Zukunft, wie Henrik Gericke formuliert. Der zunächst ziellose, pop-inspirierte und unbekümmerte Ausbruchsversuch junger Leute führte zum Abbruch jeder Identifikation mit ihrer Heimat und somit zum Umbruch in ihren Biografien. Im schrillen Treiben der Punk-Szene fanden sie eine Heimat, die ihnen die DDR nicht mehr zu bieten hatte. So waren sie innerhalb der Republik flüchtig und in Grenzen frei. Der Dichter Stefan Döring beschrieb dies lakonisch bereits 1982. Ich fühle mich in Grenzen wohl. Die Schaffung eines internen Raumes, der sich auch in einer eigenen Sprache ausdrückte, ging mit der Inbesitznahme tatsächlicher Räume innerhalb der evangelischen Kirche der DDR einher. Die relative Abgeschlossenheit dieser inneren und äußeren Räume war natürlich eine besondere Herausforderung für den Repressionsapparat des Staates. Die Stadtsicherheit in den Jahren 1979 bis 81, vor allem noch vertreten durch die Abteilung K1 der Kriminalpolizei, versuchte gezielt informelle, inoffizielle Mitarbeiter unter den frisch geschlüpften Punks zu gewinnen, um Einblick und Einfluss zu erwirken. Mit Erfolg. Unter anderem wurden in den frühen Bands Schleimkeim, Wutanfall, Attentat, Creepers und der Firma zeitweise jeweils Schlüsselfiguren, das heißt Bandleader oder Sänger, als IM bzw. IMKR gewonnen. Platten ostdeutscher Punkbands erschienen in den Anfangsjahren nur vereinzelt bei westdeutschen Labels. Genannt seien Ende DDR von unten von 1983 von Schleimkeim alias Saukerle und Zwitschermaschine, 1985 Live in Paradise, ein Sampler mit Happy Straps, der demokratische Konsum und Aufruhr zur Liebe. 1986 die LP Panem et Kirkensis von KG Rest und 1987 der Tour de Force 3 Sampler mit L'Attentat.
Ja, das war Zwitschermaschine aus der LP DDR von unten. Das ist eine Split-LP eben mit Saukerle, was das Pseudonym für Schleimkeim damals war. Und ja, davor hörten wir The Creepers mit Blitzkrieg Punk.
und den Café. Wenn ich sowas seh, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See, Spee und im Café. Wenn ich sowas seh, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See.
So, das war Destroy Gallery mit dem ersten Teil zu dem Special Leck mich am Leben, Punk im Osten, herausgegeben von Frank Willmann, auf dem Verlag erschien Neues Leben. So.